Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf der 24. Folge vom Podcast Tête-à-Tête. Es freut mich natürlich sehr, dass ihr alle diese Woche auch wieder einschaltet, was heisst Podcast Tête-à-Tête und generell so regelmässig immer zuhört. Diese Woche habe ich auf dem Podcast Tête-à-Tête die Gründerin von Vision Apartments begrüßen. Los geht's an dieser Stelle mit der Anja Graf. Viel Vergnügen.
Ja, du hast ja vor 22 Jahren Vision Apartments gegründet hier, wo wir hocken, mit einem schönen Design, mit USM-Möbel und auch einer schönen einheitlichen Farbe von Vision Apartments. Ich bin dann ziemlich nah auf die Welt gekommen. Wie ist es dazu gekommen? Also hast du das schon immer wollen machen oder hast du per Zufall, also hast du dann gemodelt, wenn ich das richtig mitbekomme?
Ja, also das so haben die Büros am Anfang nicht ausgesehen mit schönen, gleichmäßigen Farben, schön gestylt und so weiter. Es hat eigentlich ziemlich, ich sage jetzt, rough angefangen. Also ich habe verschiedene Business schon immer so ein bisschen neben der Schule gemacht, aber dann habe ich mich so ein bisschen reingesteigert und eine Modelagentur gegründet mit ein paar gleichaltrigen Kollegen. Und leider ist dann das... Ja, das ist ein toughes Geschäft eigentlich und das ist dann nicht so zum Fliegen gekommen. Bin aber dank dem dann in das Apartment-Business reingerutscht, weil ich habe eigentlich Zimmer und Wohnungen für Models gesucht. Habe dank dem oder wegen dem, sagen wir so, auch dann das Wirtschaftsgymnasium nicht fertig gemacht und habe mich dann wirklich voll in das Unternehmertum gestürzt.
Hast du dann eben noch weiter gemodelt oder hast du mit dem direkt aufgehört und mit dem Unternehmerbrunnen angefangen?
Ja, nein, mit dem Modeln habe ich schon lange aufgehört. Also das habe ich nur mal anfänglich so ein paar Hairshows und so gemacht. Also ich bin auch nicht so gross, dass ich jetzt da international durchstarten konnte. Aber ich habe dann auch, wo das mit der Vision, also das war eben so meine Vision gewesen, nachdem ich gemerkt habe, das Model-Business, das ist irgendwo, gehöre ich da doch nicht ganz rein. Also vor allem auch, ja, das ist dann auch schnell mal mit Escort und so Sachen verbunden, dort, wo man wirklich Geld verdient. Und eben darum, als ich dann die Vision gegründet habe, habe ich dann ziemlich schnell auch mit dem Agenturgeschäft aufgehört.
Mhm. Du sprichst den Namen an, also Vision Apartments. Vision für die Zukunft oder...
Ja, wie gesagt, man muss sich das vorstellen, ich war irgendwie 18 gsi, habe gerade das Wirtschaftsgymnasium geschmissen, bin ein bisschen auf London, bin dann zurückgekommen und irgendwie habe ich irgendwie bin ich dann eben in die Zimmervermietung hineingerutscht. Und das hat mir dann extrem Spass gemacht, weil es ist endlich mal etwas, was funktioniert hat. Und darum, als ich dann die Firma gegründet habe, speziell für die Vermietung von so Zimmern und Apartments, habe ich sie Vision getauft, weil das ist wirklich meine Vision, also respektive meine Vision gewesen. Mhm.
Zeichnet das auch heute noch die Apartments aus oder hat das weniger mehr damit zu tun?
Doch, auf jeden Fall. Also der Name ist bezeichnend für uns, immer noch, weil wir sind wirklich nicht irgendwie McDonalds und gehen jetzt mit der gleichen Farbe 20 Jahre weiter, sondern eigentlich jedes Haus, jedes Style, das wir machen, ist wieder neu kreiert. Und darum denke ich, ist der Name wirklich passend. Ja.
Du hast mit 18 gesagt, hast du das Wirtschaftsleben abgebrochen. Mit 15 bist du ja auszogen.
Mhm.
Wie kommt es so früh so selbstständig? Also, die meisten sind das glaube ich nicht in dem Alter.
Ja, ich weiss nicht, dass ich habe irgendwie so schon immer gedacht, ich habe immer schon gedacht, irgendwie mit 35 ist man steinalt und mit 30 mit 30 ist man steinalt und mit 35 stirbt man. Also das war irgendwie meine Idee vom Leben, als ich 15 war. Und ich habe einfach immer... es hat immer etwas müssen gehen. Das Wirtschaftsgymnasium war auch cool, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich vergeude da meine Zeit. Das war für mich wie Ferien in der Schule. Nicht, weil ich so besonders gut war, sondern einfach, weil ich dort...
Ja,
ich war nicht schlecht in der Schule, aber also vor allem für uns, so wenig Energie, wie ich dort reingesteckt habe, bin ich wahrscheinlich noch gut gewesen. Es ist für mich in der Schule wirklich so ein bisschen fertig gewesen. Ich konnte meinen Konzept nachgehen, ich habe eigentlich gar nicht gross zugelassen, was die Lehrer gesagt haben, sondern ich habe dann einfach wirklich über meine Visionen da gesponnen.
Ein bisschen darüber nachgedacht.
Ja, genau. Und ich weiss nicht, ich habe einfach alles bei mir, musste immer wieder einen neuen Horizont kommen. Und ich glaube, als Unternehmerin habe ich auch den richtigen Weg gefunden, weil ich glaube, erfolgreiche Unternehmungen, die zeichnen sich ja auch aus, dass sie sich immer wieder neu erfinden. Oder? Also sobald man eigentlich stehen bleibt, ist man eigentlich tot im Business, würde ich jetzt mal sagen. Und in der heutigen Zeit ist das noch viel extremer, als als ich angefangen habe. Da ist ja noch, also, ich meine, da hat man sich noch Briefe geschrieben, schon fast. Oder? Und heute ist ja alles per Mausklick zu haben oder im Google abzurufen, also im Internet abzurufen. Und ja, das ist sehr schnell auch die Zeit geworden. Und eben darum, umso mehr muss man sich da können anpassen und mitgehen und mithalten.
Mhm. Das ist ja der Schlüssel zum Erfolg. Also, du machst das schon seit 20 Jahren immer noch sehr, also so erfolgreich wie noch nie vorher, immer wie erfolgreicher. Ja, wie kommt das? Also du bist ja eigentlich Meisterin in dem. Übrigens war ich mir noch in den Sinn gekommen, so, und du hast gesagt, du hast dann gedacht, mit 30, 40, also jetzt so im Alter, wo du, also jetzt in deinem Alter ungefähr, sind wir schon fast tot, das Leben sind fertig.
Vielleicht wärst du dann
ja
tot.
Ja, zum Beispiel. Und dann habe ich noch gedacht, wenn mir irgendwie Leute oder so fragen, ja, jetzt bist du auch schon 23, jetzt der Vater in mir sagt oder so, dann sage ich, ja, als ich 12 war, ich denke, mit 23, da sind wir Vater von 4 Kindern, und haben Haus und Garten, Hund, Katz. Das Leben ist eigentlich vorbei, und jetzt habe ich nur noch das Gefühl, es ist noch halbwegs noch nicht vorbei. Und darum, ja, spannend, was du sagst. Ja, was hast du für den Schlüssel zum Erfolg, dass das anbelangt?
Ich glaube schon, dass man einfach wirklich die Fähigkeit hat, alles immer wieder neu anzuschauen, alles immer wieder in Frage zu stellen, alles halt immer wieder zu ändern. Das ist schon sehr wichtig, vor allem heutzutage. Aber der Schlüssel zum Erfolg, ich glaube, es gibt keinen Schlüssel zum Erfolg. Man muss, also wenn ich jetzt mich, unsere Unternehmung analysieren will, es ist so eine Mischung. Also, auf einer Seite sicher, dass man diszipliniert das Ziel verfolgt. Dann vielleicht auch, dass man ein Ziel hat. Dann vielleicht auch, dass das Ziel wirklich richtig ist. Also man kann ja in die ganz falsche Richtung rennen. Dann auch ganz wichtig, dass man irgendwie kann ein Team, also vor allem in der Grössenordnung, wo wir sind, wir haben jetzt 300 Leute, da kann ich nicht jeden Morgen mit jedem selber telefonieren. Das ist ganz wichtig, dass ich ein Team habe um mich herum, wo, also in meinem Fall ganz wichtig, mich versteht, meine Visionen auch leben mit mir zusammen.
Wie viele davon sind hier am Standort Zürich, wo wir jetzt sind?
Ja, ich glaube, es ist immer schwieriger so. Also Standort Zürich etwa 30 Leute. Aber da ist wirklich nur das Management.
Yeah.
Also wenn man jetzt auch Reinigungsleute und Techniker und so, dann sind sicher etwa 120.
Hier und am Standort hier?
Ja. Und wir haben aber auch sehr viele Leute in Polen, also wahrscheinlich haben wir jetzt schon mittlerweile mehr als 300 Leute. Also wir haben etwa...
Das ist selber
nicht
so ganz.
Nein. Wir haben etwa 80 Leute in Polen.
Ja.
Das ist so unser Backoffice dort. Aber jetzt haben wir auch sicher 20 Leute in Bukarest mittlerweile. Und dann halt die anderen Locations, wo wir sind, wie Genf, WW, Berlin, Frankfurt, haben wir auch immer noch ein Team vor Ort. Ja. Das sind auch verschiedenste Faktoren und eben nicht zu unterschätzen, wirklich das Team, das jeden Tag am gleichen Strick zieht. Ja. Und dann wichtig ist natürlich auch, also ich finde es auch besonders wichtig, aber das ist vielleicht jedem ein bisschen anders, dass man persönlich irgendwie, also es ist wie eine Balance. Oder? Ich meine, man kann schon mal irgendwie, ich sage jetzt, persönlich verdrängen und ein halbes Jahr Vollgas geben, aber das macht man nicht über Jahre, also sicher nicht über 20 Jahre mit. Ich glaube, man muss immer auch ein an sich selber denken und einfach dort eine Balance schaffen, dass man sich persönlich wohlfühlt, damit man so viel Energie in so ein Unternehmen täglich stecken kann.
Ja, es ist spannend, dass du sagst, wie machst du das? Oder wie schaffst du das so quasi, wie man ihm sagen, deine Werkzeuge, wie das kannst du sicherstellen? Also, dass so dir schaust, irgendwie noch Sport machst, zur Familie schaust, Zeit für alles findest.
Ja, ich glaube, dort muss man das Leben ein bisschen anschauen. Also man muss wirklich erkennen, was macht mir Spass. Und das halt dann einfach sich auch Zeit für das nehmen, egal was es ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich dann auch dort nicht noch unter Druck setzt. Oder? Und sagt, oh, jetzt muss ich noch dreimal in der Woche ins Fitnesscenter. Und dann muss ich noch sonst noch der Mutter schauen. Und als gute Mutter sollte ich dann vielleicht selber noch kochen mal für die Kinder. Also ich glaube, dort muss man halt einfach dann sagen, hören die Leute, irgendwo sind da meine Grenzen. Und also klar, für das Wichtigste schon schauen, gerade wenn man Kinder hat und so. Aber dass man nicht sich dort auffressen lässt. Oder irgendwie auch, gerade wenn man Kinder hat, und vielleicht dann nicht so oft sieht, wie vielleicht normale Mütter, dass man nicht ein schlechtes Gewissen bekommt.
Oder ja, das ist schon normal, aber ja.
Ja, also das konnte ich auch nicht immer vermeiden, wenn ich jetzt zugeben. Aber schlussendlich bin ich auf der Meinung, ich kann auch meinen Kindern am meisten geben, und der Firma natürlich, die auch noch schon fast wie ein Kind ist, wenn ich mich selber wohlfühle, wenn ich selber happy bin und stark bin. Und das bin ich halt nur, wenn ich eben, wie gesagt, nochmal zum Teil halt auch egoistisch bin und auch ein bisschen an mich denke.
Und was brauchst du am meisten, wenn du Zeit für dich brauchst?
Ich sage jetzt irgendwie wahrscheinlich, also am meisten irgendwie, sagen wir, Gespräche mit guten Freunden oder blöd schlafen. Also ich gehe lieber schlafen, als dass ich dann noch irgendwie noch nach der Melfi noch irgendwie meine Fitnessübungen mache.
Ja. Und wenn dann unnötige Filme schauen.
Ja, oder irgendwie etwas sonst noch machen. Also, ja, dass man sich einfach irgendetwas, wo man sich kann entspannen kann. Und das ist, denke ich, schon wichtig.
Ja, ja, du sprichst, das hast du auch in einem Interview angesprochen, dass du aber mit den Sachen öffnen musst, akzeptieren, dass das nicht mehr lernt. Zum Beispiel hast du dann gesagt, wenn es noch wichtig ist, dass die Kinder jetzt mit dem und dem T-Shirt aus dem Haus gehen, oder jetzt vorher hast du gesagt, dann können sie das 9 Uhr vorbereiten oder das Mittag kochen und das Nacht kochen. Was würdest du da mitraten, die mit dem Mühe haben, das können abzugrenzen?
Ja, ich denke, das ist gerade für Frauen ein ganz schwieriges Thema. Und es ist natürlich auch so, man wird dann auch verglichen und zum Teil halt auch, oder man bricht ja aus dem Klischee oder aus dem aus, was die Norm von einem irgendwie verlangt. Und das ist ja auch nicht so, dass dann die anderen sagen, ah ja, super, schau, sie bricht jetzt aus. Und sie haben dann eher eine Tendenz zu sagen, ja, hast du jetzt gesehen wieder, jetzt hat er doch wieder ein dreckiges T-Shirt da gehabt im Geburtstagsfestchen und so. Und wie man sich dort abgrenzen kann, das ist wirklich, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist wirklich, ich meine, ich verstehe es auch, es ist ein sehr schwieriges Thema. Und dann natürlich auch, ich meine, die Schweiz ist ja jetzt eher noch ein konservatives Land, denke ich. Also ich habe sehr viele Freundinnen, die haben nachher nicht mehr weiter geschafft, als Kind gehabt. Die haben sich dann zuerst mal um Kind gekümmert, was ich absolut okay finde. Also das finde ich eigentlich auch eine gute, sinnvolle Beschäftigung von seiner Zeit. Ich finde das viel besser als irgendjemand, der so aus Prinzip dann noch irgendwo so ein Jobli annimmt und den Kindern schaut. Das ist ein riesiges Thema. Oder? Und ich meine, gerade als Frau will man dann auch vielleicht auch noch Frau sein, Partnerin. Man will auch noch als Frau gesehen werden.
Und sich selber verwirklichen.
Ja.
In deinem Fall die Firma schauen. Du hast ja beides gleichzeitig gehabt. Die Firma, auch ein Kind von dir und dem Sohn, wie du vorher selber gesagt hast. Und die Kinder. Wo siehst du den Vorteil, wenn man mit beiden gleichzeitig und zum Beispiel relativ frühe Kinder haben?
Also ich sehe einen riesen Vorteil, weil erstens mal eine Firma ist ja auch wie ein Kind, also vom Anfang. Und also ich finde es eigentlich besser, wenn man all die Kinder miteinander hat. Weil dann irgendwann ist man an einem Punkt, wo man sich irgendwie auch wieder ein bisschen mehr auf sich selber konzentrieren kann. Und das andere ist eine ganz logische Erklärung. Ich meine, Kind ist ja doch etwas, wo auch Energie braucht und wo man viel muss geben muss. Auch viel überkommt natürlich. Aber ich denke, besser man hat die früher, weil dann nachher ist die eingesetzte Zeit, hat man viel mehr davon. Weil man kann nachher noch viel Zeit mit ihnen verbringen. Als wenn man es irgendwie mit 40, 50 hat und dann ist man irgendwie schon halb, also dann wirklich langsam im Altersheim, wenn dann Kind, wenn es dann mal so sind, dass man mal einen anständigen Satz mit nach Hause tauschen kann. Also von dem her, ja, ich finde das sicher besser, wenn man das kann haben. Und ich denke auch, früher, also wenn man jung ist, hat man viel mehr Energie. Und man sieht es ja nicht so kompliziert. Also man findet dann irgendwie eine schnellere Lösung, macht nicht so ein Drama daraus. Dann kommt auch dazu, also ich meine, ich habe 4 Kinder geboren. Beim ersten Kind, 2 Tage später, hat niemand gesehen, dass ich ein Kind auf die Welt gebracht habe. Und beim 4. Kind ist es dann etwa ein Jahr gegangen, bis ich wieder im gleichen Gewicht zurück war. Also das ist schon so, oder? Physisch hat man schon auch mehr Energie, also nicht nur psychisch, sondern wirklich auch physisch ist man bereiter, sich um Kinder zu kümmern, solange man jünger ist. Ja.
Okay, ja. Und vor allem ist es ja sicher, im Alter wird man auch irgendwie sturer, also hat niemand das Gefühl, man sei so beobachtet und es ist sicher einfacher, wenn man ein Kind, das ein gewisses in Konflikte kommt mit dieser Sturheit, wenn man die früher hat, anstatt jetzt extrem spät, du hast ja glaube ich alle, ja, ich weiß nicht, zwischen 25 und 35 gehabt. Und da ist ja sicher noch weniger das Problem, oder so wie ich sehe, wenn ich Leute beobachte, die älter sind als 50, die haben die wenigsten Wellen mit 50 in der Mutter, aber ich glaube, ja, ist schon irgendwie ein Problem als dafür später.
Ja, also ich denke, auf jeden Fall. Und es ist natürlich gemein, oder? Weil, ich meine, das ist für mich auch ein Grund, wieso ich vom Wirtschaftsgymnasium bin. Ich kann mir einfach ganz logisch mal anfangen ausrechnen, ja, gut, jetzt bin ich irgendwie 18, habe noch nicht mal das Gymnasium fertig, dann irgendwie, bis ich studiert habe, bin ich dann irgendwie 26, 27. Aber dann fange ich erst an. Und dann muss ich noch in einem Unternehmen, muss ich mir zuerst mal 5 Jahre beweisen. Und dann irgendwie habe ich noch 5 Jahre Zeit für die Karriere. Oder nicht einmal, weil dann muss ich mich eigentlich schon lange wieder entscheiden. Habe ich jetzt Kind, habe ich kein Kind? Und wenn ich Kind habe, kann ich ja nicht, also ich kann nicht irgendwie eine absolute Führungsposition im internationalen Unternehmen und dann habe ich gerade noch 3 kleine Kinder zu Hause. Das geht ja irgendwie dann auch nicht so gut. Also darum, ich habe mir das einfach mal ausgerechnet und dachte, das geht ja gar nicht auf. Also ich gehe jetzt lieber von der Schule und probiere jetzt in dieser Zeit, bis ich Kinder habe, das Beste auszumachen.
Ich finde es spannend, dass das ist eine Diskussion, die ich für meine Kollegen und Kolleginnen führe, weil das überlegt man sich ja in meinem Alter, du hast das ja in meinem Alter überlegt, sogar noch früher. Und ja, für, ich glaube, Angst davor, eben, zum Beispiel nicht das Studieren, nicht nach dem Studium direkt Kinder zu haben, während dem Studium, wenn auch immer. Was würdest du Leuten anraten, die da Mühe haben? Oder was sind dort deine Überlegungen gewesen? Das würdest du mir nicht mehr denken, was mache ich, wenn es nicht klappt mit dem Unternehmen? Das hast du sicher auch zu einem gewissen überlegt.
Ja, also das ist schwierig zu beantworten, weil ich habe nie studiert. Mhm. Also ich weiss nicht, wie stressig das jetzt wäre, ein Kind während dem Studium zu haben. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch einen Faktor, vielleicht gibt es Frauen, die haben dann Mütter, die sind dann auch, also die hätten dann vielleicht auch in dem Alter gerade auch Zeit, einem Kind noch zu schauen oder zu helfen, also als Grossmutter. Andere haben es halt nicht. Ich glaube, das ist einfach die Situation, wo man sich immer selbst muss überlegen. Aber ich würde jetzt jeder Frau raten, wenn sie irgendwie eine Möglichkeit hat, eben ein Kind während einem Studium zu haben, oder also, ich würde es machen, weil es geht, irgendwie man hat immer so Angst, oh nein, und eben, es ist nicht richtig und überhaupt, oder? Aber das ist nie der Richtige und man hat irgendwie, es ist auch nie der richtige Zeitpunkt, also als Frau, oder? Weil, gerade wenn man jetzt nicht sagt, ja, mein grösster Traum ist auch die Hausfrau, ich bin dann zuhause und schaue dann das Kind, sondern man will noch etwas machen, dann kommt der richtige Zeitpunkt wirklich nie. Und darum, besser, je früher dass man das eigentlich macht, desto besser. Und ich denke halt, eben ich bin jetzt nicht in dieser Situation, dass ich das habe, aber ich habe schon das Gefühl, dass halt Kinder bekommen für eine Frau, das ist so etwas, was zum Leben gehört. Und dass man dann je nachdem auch könnte Mühe bekommen, wenn man sich vielleicht dann ganz konkret für eine Karriere entschieden hat, ohne Kind. Das sieht vielleicht noch gut aus, wenn man 40 ist und einen guten Job hat und dann noch in der Welt rumreist und so. Aber vielleicht, wenn man dann 50, 55, vielleicht sogar 60 ist und dann Möglichkeiten nicht mehr hat, um das Kind überzukommen, denke ich, dass dann plötzlich kann man das auch anders anschauen. Mhm. Und ich meine, ich würde zum Beispiel jeder Frau raten, die vielleicht wirklich Karriere macht, dass sie vielleicht mit 30 ihre Eier eingefrieren, weil es klingt jetzt blöd, aber das ist wirklich so. Also ich meine, in den Medien wird es ja ganz anders dargestellt. Da hast du irgendwie das Gefühl, eine 45-jährige Frau ist noch absolut jung und noch eine Familie zu gründen, dann überhaupt kein Problem. Aber es ist einfach nicht so. Oder ich meine, man muss sich das einfach bewusst sein. Wir sind eigentlich, also wir sind auf dem Höhepunkt von Kind können zu haben, zwischen 20 und 25, physisch. Und nachher geht es nur noch hin und runter. Und auch mit den heutigen Umweltbelastungen und so weiter gibt es auch viele 30-Jährige, die dann selbst Mühe haben, Kinder überzukommen. Und ich glaube, das sollte man von Anfang an so gescheit sein. Und das einfach dann, wenn man noch einigermaßen unbelastet ist, nenne ich es mal, das vielleicht vorsorgen. Ja.
Ja, jetzt fühlt man etwas, was viel davon abhält, ist eigentlich etwas, was dich auszeichnet, also, dass sie halt Angst davor haben, zum Beispiel das, was du während dem Gymnasium hast, macht, im Gymnasium abzubrechen, so aus den gesellschaftlichen Normen auszubrechen, Kinder zu haben mit 20, anstatt mit 30, 35, während dem Studium Kinder zu haben, vor dem Studium, nicht zu wissen, ob es im Studium klappt, oder auch nicht zu wissen, ob es im Unternehmen klappt, und das haben wir zu probieren. Und auf der anderen Seite auch genau mit dem Unternehmen und anderen Kind, wie wir vorher gesagt haben. Auch das einfach mal zu probieren, mit dem Kinder aufzuhören, das zu riskieren. Was hast du Gefühl, warum haben so viele Leute Angst oder Respekt davor, mal aus den gesellschaftlichen Normen auszubrechen?
Ja, ich glaube, einer der Gründe ist vielleicht auch rein, also ganz banal, finanziell. Mhm. Dass man wirklich Angst hat, man schafft es nicht und man hat dann Schulden und das sind natürlich berechtigte Ängste, würde ich sagen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn ich daran denke, wie ich angefangen habe, ich habe eigentlich sozusagen keine Fixkosten gehabt, ich habe keine sonstigen Belastungen gehabt und ich denke, wenn es nicht geklappt hätte, was hätte ich gemacht, hätte man dann einfach irgendwie müssen einen Job suchen. Oder im schlimmsten Fall hätte ich dann das Abendgymi, also vom Abendgymi weg dann das Gymi fertig gemacht. Also es gibt ja immer, also wenn man so jung ist und nicht irgendwo, weiss nicht was, schon muss mitschleppen, dann gibt es ja immer Lösungen. Und ich glaube, dort muss man einfach schauen, dass man nicht irgendwie einen Schuldenberg rauszieht, das ist vielleicht wichtig. Aber sonst sollte einem das nicht davon abhalten. Aber ich glaube, es gibt dann auch halt andere Gründe, oder, dass man einfach dann will, seine Eltern nicht enttäuschen oder Angst machen. Oder? Ich meine, es ist ja schon so, wenn dann das Kind plötzlich oder eben die Tochter dann plötzlich einen ganz anderen Weg geht, dass man dann vielleicht als Eltern da, ja, sich das erstmal nicht vorgestellt hat und zweitens dann wirklich auch, man will vielleicht das Beste für das Kind, dann da ein Problem damit hat und das dann dem Kind offensichtlich oder auch unterschwellig dann probiert mitzugeben, dass einem das noch ein bisschen davon abhaltet. Vielleicht auch der Partner, oder, wo man dann das Gefühl hat, das passt ihm nicht.
Und du hast mir als Frau jetzt noch, dass eine Frau jetzt mehr als ihr Hang, als dass man auch mehr Mutter wird oder nicht, falls man das so noch sagen darf. Ich glaube, das ist halt so. Und ja, mit den Eltern definitiv, das prägt vermutlich jede Erziehung von den Eltern, wie das Modell vom Leben gelebt wird.
Ja, ich meine, es ist ja auch so, dann, man hat irgendwie so ein Umfeld, dann halt, was denken, also vielleicht nicht, aber was denken die Nachbarn von den Eltern, was denken, einfach irgendwie, es gibt halt so ein riesiges Geflecht von Leuten, wo irgendwie, man hat das Gefühl, sie haben etwas zu sagen, aber eigentlich haben sie gar nichts zu sagen. Und dass man halt dort dann einfach, eben, ich habe es schon vorher schon gesagt, egoistisch ist und für sich schaut. Weil eben nochmal, wenn man selber ein glücklicher, ein zufriedener Mensch ist, dann kann man am Schluss auch sein ganzes Umfeld zufrieden machen. Wenn ich nicht zufrieden bin, wie will ich dann meine Kinder zufrieden machen?
Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Du hast vorher auch schon angedeutet, ganz am Anfang mit den Mitarbeitern hier in Zürich, in Rumänien und in Polen, wenn es richtig ist. Du hast ja sehr schon lange in Bukarest, in Rumänien und dann in Polen, in Warschau, stimmt?
Umgekehrt. Also ich habe lange in Polen gewohnt.
In Warschau, oder?
In Warschau, ja. Und jetzt wohne ich in Rumänien.
Mhm. Und wie kommt es und wie machst du das? Also zum Beispiel bist du jetzt nicht nur für den Podcast natürlich hier in Zürich, aber wie teilst du das auf? Wie handelst du das? Wie laufen Projekte in den jeweiligen Städten?
Ja, also das ist natürlich zum Teil schon ein bisschen stressig, aber es läuft eigentlich so, also vielleicht zuerst mal mit den Kindern, die wohnen mit meinem Ex-Partner hier in Zürich, also nicht alle, meine eine Tochter studiert in London und die anderen sind da. Und dann ist es eigentlich wie so ein ungetrüllte Verhältnis. Ich bin am Wochenende jedes zweite Wochenende da. Also ich meine, die haben ja viele Ferien und dann kommen sie zu mir und manchmal kommen sie auch Wochenende zu mir. Aber dann tue ich es halt verbinden, oder? Ich bin am Wochenende und dann Montag, Dienstag ich dann auch gerade Business Meetings und dann fliege ich wieder ab von Rumänien, wo ich mit meinem Partner lebe. Und gehe dann auch von dort, eben zum Beispiel letzte Woche bin ich in London gewesen, oder jetzt morgen gehe ich auf Deutschland. Es gibt sonst halt noch viel so Destination, wo ich muss gehen, und so muss ich es halt gut einteilen. Mhm. Man macht natürlich heutzutage, also ich mache sehr gerne Meetings am Telefon, nicht jetzt unbedingt am Videofon, weil da muss ich schon angelegt sein morgen und gestrahlt und putzt. Also von dem her, lieber ist mir das Telefon, das ganze Mal verschwimmen. Ja, genau. Und dann eben ich bin noch nie ein Typ gewesen, der die Meetings geliebt hat. Die machen mich eher nervös. Also je mehr Leute in einem Meetingzimmer sitzen, desto mehr habe ich das Gefühl, kommt man nicht zum Punkt. Also lieber so einzelne Telefongespräche, wo du wirklich kannst ein Zeug abmachen.
Die Destination Bukarest ist ja, glaube ich, daraus uns entstanden, dass ihr eigentlich das Projekt verfolgt und nicht aus dem Grund, dass das Bukarest so schön ist gefunden oder ein bisschen beides.
Ja, es ist so, ich bin eigentlich im 2009 ist das, glaube ich, schon wieder auf Polen ausgewandert.
12 Jahre.
Ja, und da sind auch alle mitgekommen. Dort sind wir noch 6-7 Jahre geblieben. Mhm. Die Kinder und der Ex-Partner sind auf Genf. Ich bin dann geblieben, ich habe dann noch mein Zeug weiterführen und bin dann auf Bukarest.
Yeah.
Weil wir haben uns dort dann auch getrennt und ja, dann hat es halt einen neuen Weg gegeben. Auf Bukarest, also in Polen sind wir ursprünglich über, weil wir haben gedacht, wir kaufen Immobilien relativ günstige und warten, bis sie teurer werden. Leider haben dann andere, also gewisse Faktoren drin gespielt, wo dann das nicht stattgefunden hat. Also zum Beispiel habe ich gedacht, Polen kommt dann den Euro über. Und alle Länder, die den Euro bekommen haben, über Nacht sind die Immobilien irgendwie um 50% Preise gestiegen. Ja, Polen hat bis heute das Lotti. Also das hat nicht funktioniert, an meine Spekulation. Und auch andere Faktoren. Also es ist dann doch dort recht ziemlich schnell abgegangen mit den Immobilienpreisen und wir haben es nicht wie ein bisschen verpasst. Mhm. Wir haben dann aber darum jetzt das Supportcenter mit den 80 Leuten und das ist wirklich, also heutzutage muss ich sagen, das ist eigentlich das Beste, was wir je gemacht haben. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, vielleicht mehr per Zufall, dass in Rumänien passiert genau das, was ich in Polen verpasst habe. Also sie sind eine Art, ich würde einschätzen, Bukarest ist wie 10 Jahre hinter Polen und vor allem sie sind auch mehr gerüttelt worden in der Finanzkrise. Da haben sie viel so österreichische, ich weiß nicht, also haben viele Investoren, die das Geld wieder abgezogen haben oder verloren haben. Also das heisst, die Immobilienpreise jetzt vor 2-3 Jahren sind tiefer gewesen als dazumal vor der also in der Krise, die wir 2007, 2008, 2009 und von dem her habe ich dann wirklich den Schritt gewagt, auf das Rumänien gezogen, von Polen. Und also wir haben jetzt etwa fast 40 Millionen investiert in den Markt. Das ist reine Spekulation, also ich sage jetzt mal so, das ist rein auch der Vergleich mit, also weil ich einfach das in Warschau durchgespielt haben, mir viel Gedanken gemacht und ich weiss, das wird jetzt in Rumänien werden jetzt die Preise nur gehen. Und darum haben wir das auch so gemacht und darum lebe ich. Wir haben ein riesiges Hotel gekauft im Zentrum, wir haben zwei Plätze gekauft, wir haben Entwicklungsprojekte, wir haben etwa 10 Wohnungen gekauft. Da musste ich halt einfach dort sein, das Ganze abzuwickeln. Mittlerweile haben wir aber auch ein Büro mit eben 20 Leuten tätig, machen wir Business Development, also die bringen uns Kunden im Westen und verschiedene andere. Das machen wir auch nicht.
Das ist mehr eine Dienstleistung, die für andere Kunden anbietet?
Nur für unsere Gruppe.
Ah, okay. Ja. Die wachsen ja nicht nur in Rumänien, sondern auf der ganzen Welt. Auch in der Schweiz, wo läuft es im Moment im Westen?
Also, wir haben das ein bisschen Runde gemacht, eben dort im 2019, 11, 12, 13 über. Dann haben wir Deutschland Immobilien gekauft, dann eben Österreich, dann Polen, dann eben Rumänien dann später. Und ich kann einfach dann, wenn ich jetzt eine ganz banale Renditerechnung mache, muss ich sagen, in der Schweiz haben wir die beste Rendite. Also von den Immobilienvermietungen. Und darum haben wir uns jetzt mit 90%, also wir haben uns eben, ich sage jetzt mal, darauf spezialisiert, also wirklich Spekulationsländer wie jetzt Rumänien, würden allenfalls dann auch etwas Bulgarien oder so machen, wo man das Gefühl hat, wirklich die Preise, also es kommt jetzt, der Aufschwung, der kommt erst. Oder sonst haben wir uns spezifisch wieder ein bisschen zurückgezogen in die Schweiz und machen jetzt hier in der Schweiz. Einfach sind wir auch ein bisschen B-Locations gegangen. Also wir haben im Moment Projekte jetzt am Flughafen aus, ein grosses Projekt mit 320 Wohnungen. Dann machen wir in Basel haben wir jetzt eröffnet. Dann in Lugano eröffnen wir ein grosses Haus nächstes Jahr. Dann haben wir jetzt in Genf wieder zwei Hotels gekauft. Im Zug sind wir jetzt etwas am Anschauen. Ja, das mit Kriens sogar sind wir etwas am Anschauen.
Kriens sogar? Ja. Wenn man zulässt, ich habe mich informiert, aber als neutraler Zuhörer, sagen wir es mal so, stellt sich schnell mal die Frage, wenn man jetzt vorher zugelassen hat, durch das Gimmi, beim Gimmi aufgehört und eine Firma gegründet, sind wir für Models vermietet und jetzt kaufst du ein paar Tage eine neue Liegenschaft ein, wenn man dann so will sagen, wie hat sich das mit der Finanzierung entwickelt? Also niemals die Frage stellt sich, wie hat man, weil es ist ja so etwas, wo man eine konkrete Dienstleistung, es ist nicht schon ein Produkt, sondern für ein Haus, die Menschen eine konkrete Vorstellung, was ein Haus ungefähr kostet, wie günstig die Leute sind. Es gibt vor allem in der Schweiz, in Rumänien vermutlich weniger. Also wie hast du am Anfang geschafft, Immobilien zu akquirieren und dann mal so zu sagen?
Ja.
Wie hat sich das bis jetzt mittlerweile entwickelt?
Ja, das ist eigentlich klar, eine berechtigte Frage, weil eben, es ist ein finanzstarkes Business und man muss wirklich Eigenmittel haben. Aber auch dort, oder, ich habe mir da gar nicht gross Gedanken gemacht. Ich habe, also, die erste Liegenschaft ist eigentlich vom Vater von meiner ersten Tochter. Der ist auch nicht, also der hat irgendwie, glaube ich, 80'000 Franken auf dem Konto gehabt und hat mir dann die gegeben. Und da haben wir natürlich keine Liegenschaft mit können kaufen, da haben wir einfach Möbel gekauft, das war ja der Dienerstrasse da, zumal irgendwie so alte, in die Jahre gekommene Apartmenthäuser zu renovieren und es nachher wieder zu vermieten. Also wir haben dann irgendwie 300'000 Franken Umsatz schon gemacht, wo dann irgendwann meine Eltern gesagt haben, ich habe die Schule geschmissen, bin dann aber auch sofort konsequenzweise natürlich ausgezogen, weil also das habe ich dann nicht gebraucht, jeden Morgen, was machst denn du? Musst doch etwas machen und so. Also darum, die haben mich dann nicht mehr gesehen. Sind dann irgendwann wieder mal auf mich zurückgekommen. Also jetzt wirklich, was machst du, von was lebst du denn? Und habe ich gesagt, ja, da Zimmervermietungen und so. Na ja, okay. Und dann haben mir meine Eltern 1 Million Erbvorbezug gegeben. Und die Million, da habe ich dann die erste Liegenschaft gekauft. Und ich muss dazu wirklich sagen, ich bin einfach in der richtigen Branche gewesen, weil Es gibt Liegenschaften, die haben wir vor 20 Jahren, haben wir für 2 Millionen oder 2,2 Millionen, ich weiß es noch, gekauft, haben vielleicht für 700'000 renoviert und jetzt tun wir es weiterverkaufen für 23 Millionen. Also ich meine, ich will jetzt nicht gerade sagen, im Immobilienbusiness, also da hat jetzt jeder Double irgendwie Geld gemacht. Aber es ist schon so, es ist in die richtige Richtung gegangen und wir haben zum richtigen Zeitpunkt angefangen. Und darum muss ich wirklich sagen, also wir haben keine externen Investoren in dieser Firma. Das hat sich alles eigentlich aus dem ersten Umsatz und aus dieser ersten Million hat sich das eigentlich entwickelt, was wir heute haben. Ja.
Lehm noch, dass du noch zu einer Bank gegangen und hast die überzeugt?
Klar, also jeder, das ist natürlich auch das Gute an dieser Branche und eben genau in der Schweiz. Marktplatz Schweiz, dass so eine riesige Bankenlandschaft haben, wo man eigentlich also relativ einfach an Hypotheken ankommt. Und dann zum Beispiel im Gegensatz zu Österreich, man tut die Hypotheken eigentlich auch nur sehr scheu amortisieren. Also das sind im Normalfall mit einem 1,5% im Jahr, wenn es höher um 2%. Wo in anderen Ländern natürlich, das wird dann abzahlt auf 15 Jahre, wo man die Liegenschaft abzahlt hat und eben nochmal auf Österreich zu kommen, dort zahlt man sogar das Land ab. Also ich habe schon x Diskussionen mit österreichischen Banken gehabt. Aber es ist doch nicht logisch, das Land, also mindestens das Landwert ist ja noch da. Nach 15 Jahren müssen wir nicht den noch amortisieren. Aber es ist einfach so. Und die Schweiz ist ganz anders. Man kauft eigentlich eine Liegenschaft, ist eigentlich üblich, dass dort schon Hypothek drauf ist. Klar, die wird abgelöst, dann tut man seine eigene drauf. Aber eigentlich auf dem ganzen Immobilienbestand der Schweiz hat es irgendwelche Hypotheken. Das ist ganz normal. Und eben zurück zu deiner Frage wegen dieser Bank. Ja, ich bin damit, als ich die erste Immobilie kaufen wollte, bin ich auf 10 Banken und 9 davon haben schon abgesagt. Eben aus 2 bin ich irgendwie brüllend rausgelaufen, weil dann auch, ja, es ist dann fast, ich bin fast ausgelacht worden. Oder? Und ich muss, also, wie ich dann darauf komme, dass ich jetzt da Hypothek bekomme und überhaupt. Und dann eine Bank, aber man braucht ja auch immer nur jemanden im Leben. Es ist halt so. Hat dann zugesagt und so hat eigentlich wirklich auch von dieser Seite her der Erfolg. Also man hat es natürlich dann können beschleunigen, weil so kann man eigentlich 5-mal schneller wachsen. Mhm.
Und die ganzen, die ihr Geld gelernt haben, die haben jetzt sicher alles wieder zurückzahlen bekommen. Und sie sind dankbar, dass sie das Investment in die eingegangen.
Eben, es hat eigentlich gar niemand gehabt, wenn man Geld ausgelehnt hat. Das waren einfach nur immer Hypotheken von
ja,
Banken.
Ja, die Eltern in dem Fall.
Aha, das war ein Erbvorbezug.
Ah ja, der hat sich das auch erklärt.
Ja. Sie haben dann irgendwann mal gefunden, die Prozent von der Firma. Ich sagte, ja, also die Prozent von der Firma. Das war ein Erbvorbezug.
Das läuft nicht wie bei Höhlen der Löwen.
Nein, also zum Glück nicht. Ich habe eigentlich selber nie Investoren gebraucht.
Ja, ja, was ja sehr schön ist, wenn es geht.
Ja, also muss vielleicht noch sagen, vielleicht auch noch zum Thema Erfolg. In der Modelagentur waren wir 4 Partner. Mhm. Und das ist wirklich das Erste, was ich mir geschworen habe, wenn ich wieder mal ein Geschäft mache, das mache ich allein. Man hat immer das Gefühl, man braucht x Leute für irgendetwas, aber das müssen wirklich... Das kann schon passen. Und wenn es dann passt, ist es wahrscheinlich eine super Kombination. Aber wenn man schlussendlich einfach immer irgendwie sich selber nicht getraut, jetzt selbstständig zu werden und die 2 besten Kollegen auch noch mitnimmt, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also das ist dann eher irgendwann dann zum Scheitern verurteilt.
Ja. Anstatt dass das zielführend ist.
Ja, ja.
Also lieber all-in, hey, anstatt, wenn man ein bisschen Angst hat, Verantwortung ein bisschen teilen. Und irgendwelche Leute mitnehmen,
was das ja. Also ich meine, es ist auch immer etwas anderes, wenn man jetzt sagt, gut, ich mache die Firma, ich übernehme die Verantwortung, ich bringe es meistens und ich habe halt 70% und dann gebe ich halt noch irgendwie jemanden, wo ich doch noch an Bord holen möchte, gebe ich auch noch Prozent ab. Das ist schon okay und das ist auch absolut üblich, vor allem bei Startups. Aber dass man sagt, wir sind 4 Partner und alle haben irgendwie gleich viel Anteil, dann erwarten wir alle gleich, bringen gleich viel, alle können gleich viel. Und das ist einfach nicht realistisch. Oder es tut sich dann schnell ausspiegeln, dass irgendwie 2 ziehen den Karren und die anderen nicht so. Und dann gibt es sofort dann irgendwann mal ein Kretz.
Ja. Also okay, dann lernen wir dir. Oder mal nur so ganz... So,
aber das sehen wir ja viel bei Höhle der Löwen. Und es sind ja viele dann... ich meine, ich muss sagen, das ist auch etwas anderes, wenn es jetzt ein ETH-Spin-off ist und man hat mit einer Gruppe Leute schon jahrelang zusammengearbeitet und man hat wirklich die gleichen Ideen entwickelt und kennt sich. Das ist etwas anderes, wenn man sagt, ich will selbstständig werden und danach muss auch noch mitmachen, weil ich will es einfach nicht allein machen.
Ja, klar. Und so kommt es, dass man seit über 22 Jahren alleinige Besitzerin ist von so einem Unternehmen, das doch extrem gross ist mit der Bühne. Die Konkurrenten von euch sind ja teilweise wirklich Unternehmen wie Airbnb, Booking.com. Ich weiß nicht, bis zu welchem Grad, weil ihr bietet ja weniger Übernachtungen an für nur eine Nacht, sondern mehr über eine längere Periode.
Ja.
Über eine längere Periode.
Ja.
Aber wie besteht ihr gegen Unternehmen, die gleich nochmal grösser sind?
Also das ist irgendein Irrtum, dass das Konkurrenten sind von uns, sondern das ist, sind Zulieferer von uns. Also wir haben selber unsere Apartments auf Booking und auf Airbnb. Wir probieren natürlich zu vermieten über unsere eigene Plattform, weil das ist gratis, oder über billigere Kanäle. Oder wie bei Booking gebe ich 17% ab. Ich meine, 17% in unserer Branche ist extrem viel. Also wenn ich jetzt irgendwie eine 2-Monats-Vermietung mache und muss 17% Booking geben, dann je nachdem ist das mein ganzer Cashflow, den ich muss abgeben muss. Das lohnt sich also nicht. Also wir brauchen Booking und solche Plattformen eher dann, um unsere Gaps zu füllen. Also dass man einfach schaut, wenn man die langfristigen Vermietungen nicht anbringt und irgendwo Gaps haben, dann füllen wir es mit Booking. Füllen.
Mhm, ja. Dass die paar Tage gefüllt werden.
Genau, ja.
Ja, also seid ihr echt quasi konkurrenzfrei?
Ja, wir haben die lokale Konkurrenz, da gibt es halt immer den einen oder anderen. Und ich meine, jetzt gerade in Zürich, da gibt es jetzt, also fast ein bisschen mehr als der eine oder der andere, der halt auch in das Geschäft eingestiegen ist. Aber also wir sehen das nicht, wir sind super gut, jetzt auch wieder nach Corona ausgelastet und wir haben eigentlich kein Problem mit der Konkurrenz.
Ja.
Außer dass uns immer wieder die Mitarbeiter abluchsen.
Also jetzt Booking.com oder?
Nein, nicht Booking, einfach so die lokale Konkurrenz. Wenn jetzt irgendeiner kommt und jetzt will er auch 100 Apartments irgendwo in Oerlikon aussen aufmachen. Also eine neue Brand, die will, Fuss, also die
gehen dann... Du musst auch lachen, obwohl es nicht gar nicht lustig ist.
Ja, so ist das Leben. Aber da wir eben wieder als Vision sind wir wieder schon eine Art, fast wieder einen Schritt voraus.
Yeah,
und denken schon an ganz anderen Problemen wiederum, wo die eigentlich uns wie 10 Jahre spät kopieren. Mm-hmm. Gut, sagen wir jetzt 5 Jahre spät.
Aber später.
Ja.
Sehr schön. Was hast du mit Vision Apartments noch vor?
Also wir haben eigentlich zwei grosse Baustellen. Zuerstens, wir wollen ja seitdem und jede Plattform machen. Wir haben jetzt auch eine Firma gekauft, Accomodeo, die eigentlich eine Technologie, eine Plattformtechnologie hat. Und wir haben eher so ein bisschen einen Sales-Kanal. Also wir denken, das ist ein super Fit, wo wir hoffentlich bald einen schönen Umsatz können über die Plattform bringen. Die Idee dort ist, dass eben auch wieder das Gleiche, dass wir nicht irgendwie plötzlich angewiesen sind auf Booking und plötzlich alle unsere Buchungen dort drüber gehen und wir müssen 17% abgeben, sondern dass wir eigentlich in dieser Plattform machen wir dann natürlich Verträge, dass wir irgendwie, das kostet uns dann pro Buchung 3% oder noch weniger. Und natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass man vielleicht das mal kann an so einem Reis oder an einem anderen eben wirklich dann Mitstreiter in dieser Branche oder vielleicht jemand, der eben nicht auf Service-Department-Schiene geschafft hat, dass man das mal könnte verkaufen könnte, das Ganze. Das ist so ein bisschen, auch ein bisschen im Hinterkopf.
Also die Unternehmung, die ihr jetzt gekauft habt?
Also ja, einfach Plattform dann, genau. Und das Zweite, was wir eigentlich vorhaben, das geht eher schon so ein bisschen in, wie sagt man, philanthropischen Bereich hinein. Ich meine, dass wir wollen eigentlich also in etwas Spezielles sind wie Alterswohnungen kombiniert, aber mit Schulen und so weiter. Also, dass man eigentlich so ganze, in einem Haus eine ganze Stadt anbietet, wo eben die älteren Leute betreut werden, verpflegt werden und so weiter. Und dass man es kombiniert mit Studenten, die dann allenfalls dort auch Jobs bekommen, können mithelfen. Das ist dann so eine Kombination und das wollen wir vor allem auch im Osten machen. Also wir haben jetzt eben in Rumänien unter anderem einen riesen Plot gekauft, wo wir dann das erste solche Haus anstellen wollen. Und das sind dann etwa 20'000 Quadratmeter in einem Gebäude. Wir denken eben auch, also ich, wie gesagt, unsere Firma hat fast mehr Mitarbeiter aus dem Osten als aus dem Westen. Und darum möchte ich eigentlich diesen Ländern auch unbedingt etwas zurückgeben. Und ich denke, wenn man dort solide Ausbildungen macht, dass es wirklich Englisch gut könnte von Anfang an. Und eben, das machen wir nicht in Bukarest, das machen wir außerhalb dort, dass vielleicht nicht so Möglichkeiten haben, dann in so Schulen zu gehen. Und auch dann geht das so ein bisschen in die IT-Richtung, also IT-Schulungen macht oder Studien, dass die Leute eigentlich die Fähigkeit haben, aufs Niveau von uns zu kommen und sogar in ihren Ländern können bleiben können. Also finanziell. Mhm. Und das ist etwas, wo wir jetzt ein bisschen drum arbeiten, ja. Und die Konzepte entwerfen.
Und das hast du sonst noch privat, also nicht privat, aber würdest du schon noch etwas vorstellen, ganz losgelöst von Vision Apartments?
Ja, also zum Beispiel etwas, eine neue Idee, die ich hatte, ist, da die Vermittlungs-, also die Partnerplattformen, kennt irgendwie elite.com oder ch und wie es alle heissen, da gibt es ja irgendwie das Matching. Und ich meine, eben wie gesagt, ich bin nicht auf so einer Plattform, darum weiss ich auch gar nicht genau, wie das geht im Detail, aber ich bin so ein Sternzeichen-Freak. Und ich habe das Gefühl, man sollte so eine Plattform machen mit dem Matching, wo man die Horoskope miteinander vergleicht. Weil ich bin der voller Überzeugung und auch aus meiner, ich sage jetzt, aus meiner History, oder dass man dort entweder zueinander passt oder nicht, das kann man im Horoskop eigentlich sehen. Also es ist eigentlich auch kein Rocket Science, das ist eigentlich, liegt wie auf der Hand, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und das wäre etwas, was ich jetzt zwischen gerne machen würde, so eine Plattform mit Astrologie-Matching. Ja.
Astro-Match bei Anja Graf. Ja, das wäre natürlich ganz etwas anderes.
Ja, aber das hast du ja gefragt.
Ja, das ist eine Frage, das war meine Frage und ich habe eine Antwort bekommen. Aber hast du einen konkreten Plan, dass du es wirklich umsetzen möchtest, dass also wenn jemand zulässt, was sich in diesem Bereich interessiert, kann sich lieber Anja Graf auf einer Plattform registrieren? Oder?
Ja, ich glaube, zuerst muss man mal die Algorithmen dann anbringen, oder, um natürlich, dass das dann auch funktioniert. Ja.
Nicht,
dass
der Löwe mit dem
Krebs
zusammenkommt. Ja, das ist ganz schlecht. Ja. Und dann bist du noch schuld.
Ja, genau. Ja, also es sollten dann schon die Richtigen sich dort finden. Ja, also ich glaube, das ist auch nicht etwas, das kann man jetzt nicht schnell programmieren und dann ist es da, sondern es braucht wirklich sehr viel Hintergrundarbeit. Mhm. Ja.
Aber es ist einfach ein Projekt. Weitere Folgen mit Höhle der Löwen gibt es nicht, oder?
Doch, also am 26. Oktober werden jetzt wieder die neuen ausgestrahlt, die dritte Staffel. Und ja, da bin ich auch wieder dabei gewesen. Leider jetzt nicht mehr so komplett vollumfänglich wie in den anderen beiden. Es ist doch sehr zeitintensiv auch die ganze, also es sind im Normalfall 9 Tage. Also das ist wirklich halt viel Zeit für mich, 2 Wochen für das zu verbringen.
Designs, was zeichnet da Vision Apartments aus? Also du bist vor Kleidung über der Tisch,
bis
zu der
Stuhl,
sieht ja alles ähnlich aus.
Das ist jetzt ein Zufall, dass es die gleiche Farbe ist.
Das ist so ganz ehrlich, ich brauche extra,
aber... ja, ich sage Design, das zeichnet unsere Firma aus schon. Das ist, ich meine, ich reise viel und ich lerne auch viel wirklich Kulturen kennen, oder wo es dann wieder neue Patterns gibt oder neue Farbkombinationen, wo man sich wirklich noch nie gesehen und ich kopiere viel, tue das dann meinen Designerinnen, also meinen Architektinnen einspeisen und die machen dann meistens die craziesten Konzepte daraus. Also da gibt es bei uns wirklich irgendwie keine Grenzen.
Ja.
Das ist auch etwas, was mir persönlich auch sehr viel bedeutet und auch sehr viel Spass macht, eben, dass man nicht irgendwie einfach das, es hat ja funktioniert und dann kopiert man es irgendwie 100 Mal. Ja.
Nicht so wie bei McDonalds, was vorher angesprochen hast, sondern wirklich individuell von Wohnung zu Wohnung, glaube ich, auch
Ja.
Individuell und...
Ja, also wir haben, ich meine, jetzt sind ja die, also gut, das ist jetzt auch schon länger, wir haben dann irgendwann angefangen mit Tapeten, dann plötzlich hat unsere Konkurrenz dann auch irgendwie 3-4 Jahre später angefangen, Tapeten an die Wand kleben. Ich weiss nicht, also wir haben jetzt schon weitergemacht, wir haben die Tapeten jetzt nicht mehr an die Wand kleben, sondern an die Decke. Und so weiter. Oder wir sind wirklich, ich würde wirklich sagen, wir sind Vorreiter fast, so, mindestens in unserer Branche, was Design anbelangt. Ja.
Und ihr könnt noch wahnsinnig ausprobieren. Ihr seid jetzt auch komplett frei, was ihr bei uns machen.
Ja, genau. Das ist sicher auch ein Vorteil, dass uns alles gehört. Mhm. Weil dann haben wir nicht irgendeinen Investor im Background und sagt, um Gottes Willen, nein, es ist viel zu teuer oder es ist viel zu crazy oder keine Ahnung was. Dann machen wir es halt und dann. Ja, ganz ehrlich gesagt, wir haben auch schon wieder Apartments umgestrichen, wo wir gemerkt haben, das 90% von der Kunden stehen da nicht so drauf.
Die Bewertung steht, das ist nicht gut gewesen. Das beschäftigt die Freizeit neben der Dating-App. Gut, das ist ja nicht Freizeit. Hobbys, ja.
Ja, also ganz ehrlich, mir bleibt halt schon relativ wenig Zeit. Mhm. Also ich gehe meistens, lösche ich irgendwie so meins ab. Und dann halt, also je nachdem, wenn ich Stress habe, dann mache ich auch schnell mal um 6 Uhr auf und dann fängt es schon an rattern. Ja. Und wenn ich Glück habe, dann schlafe ich bis der Wecker um 7 Uhr schallt. Ja, und da gibt es nicht mehr viel Zeit für irgendetwas. Also ich sage jetzt so, ich mache überhaupt keinen Sport. Das finde ich wirklich, ja, das sehe ich als Zeitverschwendung. Was ich sehr gerne mache.
Ja, das ist eine Aussage.
Was ich sehr gerne mache, sind wirklich Reisen. Eben, um wieder neues Zeug kennenzulernen, sei es auch neues Essen zu probieren oder irgendwie neue Kulturen kennenzulernen. Mhm. Ich habe mit meinem Partner zusammen eine Reise gemacht, wo wir einfach abgefahren sind mit dem Auto von Rumänien, also von Bukarest. Und die Idee war um das Schwarze Meer herum. Weil eben einfach mal etwas anderes, nicht irgendwie in die Karibik fliegen und weiss was. Und wir sind dann im Warfield von Donetsk und Luhansk gelandet, mit einer Knarre am Kopf. Und dort haben wir dann wirklich gesagt, gut, das war jetzt ein bisschen zu abenteuerlich gewesen.
Das machen wir nicht mehr.
Aber wir haben dann zu allem Unglück irgendwo in Varna, dort über, also wir haben dann in die Türkei fahren, sind dann umgekehrt, haben dann noch irgendwie einen Unfall gemacht mit einem Totalschaden und dann haben wir dann vollends genug, dann habe ich ein Flugzeug bestellt und bin in die Türkei geflogen und nachher mussten wir uns dann 2 Wochen erholen. Von den ersten 2 Wochen.
Das ist natürlich kontraproduktiv.
Ja. Aber was ich muss sagen, also vielleicht die Idee von dieser Reise war, wir haben nichts gebucht, nichts vorplanen, wir haben einfach die Richtung
gewusst. Also nichts?
Nein, wir haben einfach wirklich die Idee, wo wir das Gefühl hatten, wir haben einen schönen Strand und ein herziges Restaurant, da sind wir herangefahren und dort geblieben. Und vielleicht haben wir eigentlich vor, nur zu Mittag zu essen, aber dann haben wir gesehen, ja, das ist eigentlich herzig da, dann sind wir über Nacht geblieben und einfach wirklich so ohne Plan,
ganz spontan
die Reise machen. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Das ist dann doch gut, das ist ein guter Schluss. Was für die, die sich interessieren, wo man die findet, jetzt der bei Höhle der Löwen wieder, wo findet man die sonst noch überall?
Ja, ich gebe ab und zu mal so Interviews und irgendwie, glaube ich, bald mal in der Corey Sanchez Show, heisst das, glaube ich. Das war auch noch lustig gewesen. Aber ja, sonst, ich bin nicht so ein Networker, ehrlich gesagt. Also ich lese auch keine E-Mails, bitte keine E-Mails schreiben. Meine LinkedIn-Page, mein LinkedIn-Account ist Verwaltung von meiner Marketingabteilung. Also ich bin halt einfach irgendwie nicht so gut zu finden, aber ja.
Ja, sonst bin ich in den Fernsehen, das ist auch schon etwas. Ja, danke für deine Zeit.
Ja, danke dir, sehr spannend.
Hoffentlich hat auch dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die 24. Folge vom Podcast Tête-à-Tête spannend gefunden und einiges können lernen. Wenn ihr gefunden, dass das der Fall war, dann gebt mir doch gerne eine gute Bewertung oder schreibt mir direkt eine Nachricht, wie ihr den Podcast gefunden habt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Anja Graf für ihre Zeit und die tollen Ausführungen. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich eine gute Zeit, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn ihr Podcast Tête à Tête. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder zuhört.